Training, insbesondere Krafttraining, objektiv betrachtet das Beste ist, was Menschen für ihre Gesundheit machen können. Das ist
Also
das
ich weiß
eine.
nicht, ich finde Stretching ist viel cooler. Ja. Wie stehst du übrigens zum Stretching? Jetzt sei vorsichtig.
Nee, ich bin nicht vorsichtig. Ich bin gar nicht vorsichtig. Also ich persönlich habe mich seit, sagen wir mal so 7 Jahren, 6, 7, 8 Jahren nicht mehr gedehnt. Ich benutze keinen einzigen Stretch im Training mit meinen Kunden. Für mich bedeutet...
Mein Puls steigt.
Willkommen zu Podcast Flexible Gespräche, der Podcast mit Christine Sergajewa.
Funktionelles Training ist ein Trend, der unserer Meinung nach wenig Sinn ergibt. Dann, es gibt bessere Wege, über Bewegung nachzudenken. Ich als Fan von Functional Training war so, okay. Darüber will ich mit dir sprechen. Das hast du gesagt.
Das habe ich
Ja,
gesagt.
das hast du gesagt.
Okay. Ich habe so viel gesagt über die Jahre in irgendwelchen Podcast-Folgen und so.
Nochmal, ja? Also, ja, was ist für dich funktionelles Training? Warum bist du der Meinung, dass es nur ein Trend ist? Und welche denn Wege gibt es? Bessere Wege? Was sind das für Wege?
Ich weiß nicht, ob es nur ein Trend ist, aber für mich, was mich daran stört, ist immer dieses, dass wir Dinge immer labeln müssen, benennen müssen und dass dann immer so Disziplinen entstehen im Training, so Teildisziplinen, so wie eben Functional Training. Die Frage ist auch, was ist das überhaupt? Also das wäre meine erste Frage. So, was ist funktionelles Training? Und das Problem bei funktionellem Training ist, es gibt nicht wirklich eine gute einheitliche Definition. Das heißt, der eine sagt funktionelles Training und hat ein Bild davon im Kopf, was total sinnvoll ist zum Beispiel, aber ein anderer sagt funktionelles Training und der hat eine andere Vorstellung davon. Also es ist schwer zu definieren, was es wirklich ist. Und ich beziehe mich lieber auf Grundprinzipien und einfach auf menschliche Bewegung und Biomechanik und nicht so auf diese verschiedenen Tribes innerhalb der Bewegungs- und Fitnesswelt, wo die einen sagen, ja, Bodybuilding und die anderen sagen funktionelles Training und noch irgendwer sagt Mobility Training und irgendwer sagt, keine Ahnung, Primal Movement. Also diese ganzen Camps, davon bin ich kein Fan. Und das habe ich wahrscheinlich auch, oder vielleicht, ich weiß es nicht mehr, damals gemeint, dass ich das so als Trend bezeichnet habe. Und ich glaube einfach, es braucht das nicht, dass man sich so limitiert auf irgendeine Disziplin im Training. So. Aber unsere Trainingsphilosophie ist sehr, sehr stark beeinflusst, auch von funktionellem Training. Das heißt, wir haben uns definitiv viel vom funktionellen Training rausgepickt und verwenden das auch in unserer Philosophie. Aber ich würde niemals sagen, wir machen funktionelles Training, weil damit würde ich mich limitieren und das will ich nicht. So, ich bediene mich aus allen Disziplinen, die es gibt. Und deswegen haben wir dafür auch keinen Begriff. Das ist halt einfach Training. Und Training, dass ich eben die besten Sachen aus verschiedenen Disziplinen rauspicke.
Daraus folgt die nächste Frage, beziehungsweise hast du auch gesagt, Training mit Maschinen ist funktionell. Fragezeichen. Was ist, wenn man nur an Maschinen trainiert? Ist das immer noch funktionell?
Da sind wir wieder bei der Definitionsfrage. Also was bedeutet funktionell? Funktionell bedeutet erstmal nur eine Funktion erfüllend. Irgendwas erfüllt eine Funktion. Und dementsprechend ist es ein bisschen abhängig von der Zielsetzung. Und da bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt. Also für einen Bodybuilder ist Maschinentraining sehr funktionell, weil es erfüllt genau die Funktion, die er haben will, nämlich Muskelaufbau. Ich glaube, viele Leute denken anders über funktionelles Training nach.
Das wollte ich gerade sagen. Ich denke, die Definition ist ganz anders. Ja, also für Bodybuilder Funktion ist oder das Ziel ist kein funktionelles Training, sondern kein funktioneller Körper, sondern ein Körper für die Bühne. Und das ist absolut das Gegenteil zum funktionellen Körper. Und also ich verstehe funktionelles Training ich weiß nicht, zuerst die Frage, wie kamst du zum Sport? Also wann hast du angefangen zu trainieren?
Ich glaube, da war ich 16 oder so. Also Krafttraining mache ich so seit 18 Jahren ungefähr.
Und du hast immer so Fitness gemacht?
War immer Sportler, ich habe immer Sport gemacht. Mhm. Und eben mit 16 bin ich zum ersten Mal in ein Fitnessstudio gegangen. Und seitdem mache ich immer quasi Fitnesstraining, Krafttraining, wie auch immer man es nennen will.
Ja, weil ich komme aus rhythmischer Sportgymnastik, also aus Leistungssport. Und für mich ist der Unterschied zwischen funktionell und nicht funktionell ist sehr offensichtlich. Alles, was wir gemacht haben, war absolut unfunktionell. Das braucht man eigentlich nicht. Also so einen Körper braucht man nicht im normalen Leben. Ja? Und das führt noch dazu zu Schmerzen. Also ich kam mit 17 da raus mit krassen Rückenschmerzen. Ich konnte nicht richtig stehen bleiben, so einfach für 10 Minuten einfach stehen. Ich habe einfach Rückenschmerzen bekommen. Oder sobald ich mein Gewicht auf das rechte Bein verlagert habe, dann habe ich in der rechten Seite sofort so starke Schmerzen. Und dann habe ich eben angefangen, anderes zu trainieren, intuitiv. Ja, und das hat dazu geführt, dass es dann so ein funktionelles Training daraus geworden ist. Und dann habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Und das ist für mich die Definition, funktionelles Training, weniger Schmerzen. Und alles anderes ist eben nicht funktionell. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und ich meine, da merken wir, dass es einfach ein bisschen schwierig ist mit der Definition, weil jetzt hast du gerade gesagt, was du dir unter funktionellem Training vorstellst. Und da bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen zu streng, aber ich halte mich dann eben an gewisse Definitionen und eben die Definition von dem Wort funktionell, die habe ich ja schon geliefert, also eine Funktion erfüllen. Mhm. Aber wenn ich das jetzt mal über Bord werfe und quasi bei der allgemein anerkannten Definition von funktionellem Training bleibe, komplexe Bewegungen, mehrgelenkige Bewegungen, Bewegungen, wo unser Bewegungssystem eben integriert, einfach sich in Harmonie bewegt, sagen wir mal so, dann bin ich extrem stark beeinflusst von diesem funktionellen Training und mein eigenes Training sieht auch hauptsächlich so aus, beinhaltet aber auch Elemente zum Beispiel aus dem Bodybuilding und vielleicht wäre spezifisch auch irgendwie ein besserer Begriff, den könnte man mit reinbringen. Also eben ein Bodybuilder trainiert sehr spezifisch. Und ich möchte auch in meinem Training zum Beispiel funktionsspezifisch trainieren. Das heißt, wenn ich eine Oberkörperbewegung mache, dann will ich die so ausführen, dass sie sich deckt mit der biomechanischen Funktion von meinem Schultergürtel zum Beispiel. Das heißt, ich mache Push- und Pull-Bewegungen funktionell und funktionell in dem Fall, ich will die Funktion von meinem Bewegungssystem respektieren. Mhm. Und das tun oft Bodybuilder nicht, weil sie gar nicht den Fokus und gar nicht die Notwendigkeit haben, die Funktion von unseren Gelenksystemen irgendwie zu trainieren, zu verbessern, zu erhalten, sondern denen geht es nur um mehr Muskelmasse und sie manipulieren die Art und Weise, wie sie sich bewegen, dann dementsprechend so, dass sie mehr Muskeln aufbauen. Yeah. Das ist für mich ist das ein Nebeneffekt von meinem Training. Und mein North Star, wie heißt das? Also mein Orientierungspunkt ist die Funktion von meinem Bewegungssystem. Und dem ordne ich die Art und Weise unter, wie ich meine Übungen mache im Krafttraining, was für Übungen ich mache. Und natürlich auch in Bezug auf Training mit meinen Kunden. Da denke ich genauso drüber nach.
Ja, weil dann zurück zur Frage, was die Maschinen betrifft. Im Prinzip gebe ich dir schon recht. Also ich denke auch so wie du, das gehört dazu einfach, das gehört zu dem Training. Ich trainiere, also wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, wie was halte ich von Gerätetraining, hätte ich gesagt, Bullshit.
Bei mir genau das Gleiche.
Regelmäßig im Fitnessstudio und trainiere mit Geräten. Also, das ist sogar für mich oft einfacher Und da brauche ich keine besondere Motivation oder so. Das ist ein ziemlich einfaches Training für mich.
Was ja auch ein Vorteil ist. Das
ja,
ist simpel.
Ja, auf jeden Fall. Genau, für funktionelles Training musst du dir irgendwie so viele Gedanken machen. Da habe ich nicht immer Lust drauf. Aber was für mich auch noch funktionelles Training bedeutet, ist eben dieses Komplexes, also diese Komplexität, wovon du vorher schon gesprochen hast. Also sich nicht irgendwie auf eine Richtung begrenzen, sondern von allem ein bisschen was mitnehmen. Und das ist das, was ich eben bei Leute, die in Fitnessstudio gehen, die nichts anderes machen, nicht sehe. Ja, die trainieren nur an Geräten und alles, was Beweglichkeit, Flexibilität und irgendwie so solche Sachen betrifft, da trainieren die gar nicht und ja, dann bekommen sie sehr viele Verletzungen auch. Oder?
Ja, also immer, wenn man sich eben zu sehr spezialisiert auf irgendwas, dann verliert man Variabilität. Und Variabilität ist wichtig für uns Menschen. Also nicht nur auf einer biomechanischen Ebene, sondern generell, also auf jeder Ebene. Und ich glaube, das ist eben das Problem, was dann viele entwickeln. Sie spezialisieren sich zu sehr auf eine Art und Weise zu trainieren. Und das kann man auch auf ganz viele andere Dinge übertragen. Also da geht es jetzt, man kann es auf Maschinentraining übertragen und sagen, okay, wenn man nur an Maschinen trainiert, dann büßt man Variabilität ein. Man kann das gleiche aber auch auf, keine Ahnung, CrossFit übertragen. Wenn du nur CrossFit machst, spezialisierst du dich und verlierst an Variabilität. Wenn du nur Yoga machst, spezialisierst du dich und verlierst an Variabilität. Das heißt, und das eben, damit habe ich angefangen, ich will mir aus verschiedenen Disziplinen verschiedene Elemente zusammensuchen, damit ich mich nicht beschränken muss, sondern damit ich quasi alles kann und variabel bleibe. Weil wenn ich variabel bleibe, habe ich die größte Chance, mich nicht zu verletzen, keine Schmerzen zu entwickeln. Und natürlich sind diese Dinge sehr, sehr komplex. Also Schmerz ist sehr komplex. Verletzungen kannst du nicht einfach verhindern. So Verletzungen werden immer irgendwie passieren. Aber du kannst immer die Chance verringern, dich zu verletzen. Mhm. Und das können wir steuern durch unser Training. Unser Training erlaubt uns Variabilität oder weniger Variabilität. Und ich bin immer auf der Seite von, ich will mehr Variabilität. Ich will das für mich selber. Und ich will das für meine Kunden, die mit mir trainieren. Mhm. Und natürlich, ein Teil davon ist auch einfach stark sein, Muskelmasse haben. Dafür kann ich wieder Maschinentraining benutzen. Aber es ist halt nur ein Teil. Und wenn ich nur das mache, dann lasse ich andere Vorteile einfach links liegen. Und das will ich nicht.
Mhm. Also Variabilität, Stichwort.
Ganz wichtig.
Ja. Okay, und hast du aktuell irgendeinen irgendein Ziel, irgendein Trainingsplan oder wie oft trainierst du aktuell?
Also ich spiele Basketball immer noch aktiv. Meine Saison ist jetzt seit ein paar Wochen vorbei. Das heißt, ich gehe einmal die Woche Basketball spielen. Ich trainiere dreimal im Gym, mache also Krafttraining, so, ja, wie ich es für mich definiere.
Ich habe die Videos gesehen. Das ist kein klassisches Krafttraining.
Ja, von außen betrachtet wahrscheinlich nicht. Und dann mache ich noch einmal die Woche irgendeine Cardio-Session. Das heißt, ich trainiere ja fünfmal die Woche wahrscheinlich. So. Jetzt aktuell. Und wenn ich dann wieder Basketball spiele, verändert sich das Ganze wieder. Aber das ist bei mir auch eigentlich immer ein Trainingsziel, dass ich meine Sportart unterstütze mit meinem Training. Und jetzt, wo ich gerade keine Saison habe, habe ich wieder so ein paar kraftspezifischere Ziele mir gesetzt. Also, dass ich einfach in bestimmten Übungen stärker werde. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Ziel. Aber auch nur, weil ich eben gerade kein Basketball habe.
Okay. Und als Basketball meinst du, du gehst einfach zum Training oder hast du auch Wettkämpfe?
Ich spiele schon in der Liga, in einem Team. Das heißt, wir haben einmal die Woche ein Spiel, zweimal die Woche Training.
Oh, okay.
Genau, also das ist jetzt nicht das höchste Niveau, aber es ist schon ganz okay.
Ah ja, cool. Okay, wie lange machst du das schon?
Basketball spiele ich, seitdem ich 14, 15 bin.
Ah, okay, also praktisch.
20 Jahre.
Wow, okay.
Ich hatte zwischendrin mal eine Pause. Da, ich glaube, ich habe drei bis vier Jahre habe ich kein Basketball gespielt, aber ansonsten immer durchgehend.
Betrachtest du das als Leistungssport oder?
Ja, also ich schon so für mich. Auch wenn die Liga, in der ich spiele, eben das ist keine Profiliga, wir machen, das ist eigentlich kein Leistungssport, aber ich nehme das Ganze natürlich schon irgendwie ernst. Ich bin da ehrgeizig. Und ich tue eben auch alles dann im Krafttraining, damit ich in erster Linie mal gesund bleibe und einfach weiter diesen Sport machen kann. Also das ist dann von meinem Krafttraining oder meinem Athletiktraining, wenn man es so nennen will, ist mein oberstes Ziel, so variabel bleiben, dass ich mir nicht wehtue, dass ich keine Schmerzen entwickle, dass ich mich gut fühle und dass ich einfach eben Kapazitäten habe, meinen Sport zu machen.
Hattest du schon Verletzungen?
Ja, Kleinigkeiten. Also ich war nie wirklich schwer verletzt. So, ich hatte einmal richtig starke Rückenprobleme. Da war ich so 18, 19. Das hat mich für, ich glaube, fast ein Jahr rausgebracht aus dem Sport. Also da konnte ich wirklich, konnte ich nicht laufen, nicht springen. Und das war das letzte, so ernsthaftere, was ich hatte. Klar, ich meine, bin mal umgeknickt, ich habe mir mal irgendwie das Innenband im Knie gerissen, aber sowas richtig Schlimmes hatte ich eigentlich nie.
Weißt du, woher kamen die Schmerzen?
Bis heute nicht.
Nein?
Also das war, ich bin sehr, in sehr kurzer Zeit sehr viel gewachsen, auch so. Und ich habe das, ich habe alles gemacht, was man so macht. So, ich habe ein MRT gemacht, ich war bei Ärzten, ich habe Physiotherapie, klassische Physiotherapie gemacht.
Klassisch.
Genau, ganz wichtig zu sagen, klassische Physiotherapie. Und niemand hat, konnte mir jetzt sagen, da und daran liegt es, wie das ja so oft ist bei unspezifischen Rückenschmerzen. Deswegen heißen die ja auch so, weil man es eben nicht genau weiß. Das heißt, ich hatte keinen Schaden, auf dem MRT konnte man nichts sehen. Trotzdem hat es so wehgetan, dass ich nicht laufen konnte. Und ich hatte dann damals das Glück, dass ich zu so einer sehr alternativen Physiotherapeutin gekommen bin, die auch Osteopathin war und die hat ganz komische Übungen mit mir gemacht damals. Und dann war es eigentlich so, dass es irgendwann von einem auf den anderen Tag war es einfach weg. Und dann gab es, ich hatte noch so ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, ich habe immer mal wieder, wenn ich meinen Rücken gespürt habe, dann war das so diese alte Stelle, aber halt nie so schwer, wie es damals war. Und ja, also mein Rücken macht mir seit Jahren keine Probleme mehr. Das war dann auch irgendwann einfach vergessen. Und inzwischen denke ich da gar nicht mehr drüber nach.
Und was ist jetzt als Coach, was ist jetzt deine Spezialität sozusagen? Wo hilfst du Menschen am liebsten?
Ich helfe Menschen am liebsten mit Bewegungsproblemen. Also wenn Leute irgendein Bewegungsproblem haben, dann helfe ich ihnen dabei, das zu lösen. Das kann sein, dass sie irgendwie vielleicht Schmerzen haben, irgendein Problem haben, was sie schon auch schon länger haben oft und wofür sie irgendwie noch keine Lösung oder keinen Lösungsansatz bis jetzt bekommen haben. Das kann auch einfach sein, dass es leistungsbezogene Ziele sind. Und dabei helfe ich. Also ich liebe es, mir Bewegen im Detail anzuschauen bei Leuten, da Input zu geben. Und das ist, glaube ich, so meine Hauptaufgabe. Auch erst seit kurzem als Personal Trainer habe ich Leute oft über Jahre hinweg gecoacht. Das mache ich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr. Das heißt, ab jetzt spezialisiere ich mich darauf, dass Leute für einzelne Sessions zu mir kommen. Ich gebe ihnen Input, den sie selber umsetzen. Und genau, das macht mir auch am meisten
Und
Spaß.
die bleiben nicht mehr bei dir zum Trainieren, oder wie meinst du das?
Genau, also meine Stammkunden, mit denen ich eben über Jahre trainiert habe, die habe ich quasi abgegeben und jetzt mache ich nur noch so diese einzelnen Sessions. Das heißt, ich bin da eher vielleicht in so einer Consulting-Rolle, beratenden Rolle, was ja nichts anderes ist als ein Coach sein, bloß in einem anderen Kontext, als ich es die 10 Jahre davor gemacht habe. Das ist jetzt eine ganz, ganz neue Entwicklung.
Warum bist du so dazu gekommen? Wie hast du dich entschieden?
In erster Linie,
Hast du
weil.
keinen Bock mehr auf die Arbeit?
Nee, das ist es nicht. Also es war auch sehr, sehr hart, teilweise mich zu trennen von den Leuten, weil du natürlich auch ein sehr inniges Verhältnis und ein freundschaftliches Verhältnis zu den meisten aufbaust, wenn du mit denen über Jahre
Ja,
hinweg
klar.
arbeitest. Aber es ist einfach für mich der logische nächste Schritt in meiner persönlichen Entwicklung. Also ich will nicht stehen bleiben in meiner Entwicklung. Und das wäre für mich so ein bisschen Stagnation gewesen. Ich will konfrontiert werden mit neuen Herausforderungen, auch im Coaching. Und genau das ist das, was ich quasi skizziert habe. Leute kommen zu mir, haben ein Problem. Ich versuche ihnen dabei zu helfen, so gut ich kann. Das heißt, ich habe immer wieder eine neue Herausforderung in der praktischen Arbeit. Mhm. Aber auf der anderen Seite liegt es einfach daran, dass mein eigenes Unternehmen, was eben hauptsächlich Education macht, Content-Produktion ist und so weiter, das braucht meine volle Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt einfach zu 100% da rein, okay, und bin eben nicht mehr zwei Tage die Woche noch auf der Trainingsfläche.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das geht mir aktuell auch so. Also ich bin eine Kursleiterin. Ich habe immer Kurse gegeben. Und irgendwann habe ich, also letztes Jahr, glaube ich, habe ich festgestellt, dass ich da auch kein Potenzial mehr sehe. Also für mich, das bringt mir immer noch Freude, Menschen zu helfen, weil meistens, meiner Meinung nach, Menschen fehlt einfach die Bewegung. Und das ist, also wenn die alleine zu diesem Kurs kommen, wenigstens 2-3 Mal pro Woche, dann fühlen sie sich schon 1000 Mal besser. Und das hat mich immer gefreut, dass ich auf einmal mehreren Menschen helfen kann. Aber jetzt so, also langsam merke ich, okay, da ist aber für mich keine Entwicklung. Und deswegen, ich denke, ich weiß, was du meinst. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch mehr Interesse für Personal Training, weil vor ein paar Jahren hatte ich keine Personal Trainingskunden. Jetzt entwickle ich mich eher in die Richtung. Und alle im Studio, also in meinem Studio, die Kunden so, gibst du keine Kurse mehr oder gehst du weg oder was ist passiert? Hast du keine Lust mehr? Ich so, nee, Leute, das ist nicht so einfach. Ne? Natürlich habe ich Lust, aber da ist halt auch so, irgendwann frage ich mich, okay, was weiter? Ja, also im Kurs kannst du gut helfen, aber nicht so spezifisch eben, ja, und jetzt habe ich Frauen, die zu mir kommen mit Problemen, die ich analysieren kann, die ich so, ich fange an zu denken, so, okay, wie kann ich helfen, Trainingsplan zu schreiben. Im Kurs schreibst du keine Trainingspläne. Und hier macht es, also im Personal Training macht das natürlich viel mehr Spaß. Und Content produzieren, das ist ja auch so eine Sache, viele unterschätzen das. Also viele verstehen nicht, wie viel Zeit es nimmt und wie viel. Und ich habe deine Seite auf Instagram angeguckt. Du steckst so viel, ja, wie heißt das, Wissen rein. Also ich habe heute so im Zug gelesen wie ein Buch, so, okay, alles ziemlich spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, du nimmst dir sehr viel Zeit wahrscheinlich dafür, oder?
Ja, muss ich. Also sonst würde ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Ich meine, mein Rückzug aus dem normalen Personal Training, aus dem Stammkundengeschäft, hat ja auch zur Folge, dass ich mehr Energie habe, um andere Coaches und Therapeuten auszubilden, weil das machen wir mit MTMT ja in erster Linie. Also wir bieten Education an. Und am Ende geht es mir auch darum, Impact zu hinterlassen. Und der Impact auf die Branche ist natürlich viel größer, wenn ich zum Beispiel einen Coach positiv beeinflusse, der dann wiederum seine Kunden positiver beeinflussen kann und so weiter. Also so denke ich da schon auch drüber nach, so wie kann ich am meisten Impact insgesamt irgendwie haben. Und das funktioniert natürlich so, und dafür muss ich mich die ganze Zeit auch fortbilden. Und auch dafür brauche ich Zeit. Also ich brauche Zeit für Recherche, ich brauche Zeit, um zu lesen, um Podcasts zu hören, Videos zu gucken und so weiter.
Ja, das wäre auch meine Frage tatsächlich. Wie sieht das jetzt bei dir aus? Also du bist selber in Education-Richtung gegangen und jetzt sagst du, du brauchst viel Zeit, um zu lesen und so weiter. Also das heißt, du machst trotzdem regelmäßig Fortbildungen. Wie bildest du dich aktuell aus? Also was weißt du noch nicht?
Ganz viel weiß ich noch nicht. Das ist ja immer das Problem. Man weiß nie genug und man wird niemals alles wissen. Also ich glaube, da gab es auch eine große Entwicklung, weil ich beschäftige mich mit diesen Themen seit mehr als 10 Jahren. Ich hab ja auch Sportwissenschaften studiert, auch wenn ich da jetzt nicht so viel gelernt habe. Das meiste kam durch mein Eigenstudium. Aktuell lese ich sehr gezielt, also meine Fortbildung ist nicht mehr so gestreut, wie sie mal war, sondern ich suche mir wirklich ein Thema und wenn ich was wissen will, dann suche ich mir dann ein Paper raus, also dann eine wissenschaftliche Studie. Ich lese das, ich analysiere das. Das heißt, ich lese nicht mehr einfach ein Buch über Bewegung, wie ich es vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht habe, oder mache ein Online-Mentorship zu, wie werde ich ein besserer Trainer. Das habe ich alles gemacht. Das war alles sehr, sehr wichtig für meine Entwicklung. Aber inzwischen suche ich mir sehr, sehr gezielt die Themen aus, die mich gerade interessieren, worüber ich was wissen will. Und dann gehe ich genau da rein. Das ist so das, wie ich es im Moment mache. Aber ich habe über die letzten Jahre also alles gemacht, von jedem Artikel, den irgendwer geschrieben hat, auf irgendeinem Blog durchlesen, bis zu jede Folge von irgendeinem Podcast hören, bis zu viel Geld investieren in Online-Kurse, in Seminare, zu denen ich live gegangen bin, alle möglichen Bücher gelesen. Ja. Und das Allerwichtigste, fast hätte ich es vergessen, in meiner Entwicklung ist und war immer die Praxis. Das heißt, das Coaching mit meinen Kunden und mein eigenes Training. So, das ist das
Also du
Wichtigste.
würdest sagen, so denke ich nämlich, dass wenn du lernst, egal ob das eine Ausbildung ist, Fortbildung, Studium, am besten ist es, wenn du parallel noch Praxis und Erfahrung sammelst.
Ich würde nicht mal sagen, am besten. Ich würde sagen, es ist absolut notwendig. Und wenn du das nicht tust, dann tust du nur so, als würdest du lernen. Weil theoretisches Wissen ohne eine praktische Anwendung und die Fähigkeit, das praktisch anwenden zu können, ist nichts wert. Das ist wirklich, das ist nichts wert. Dann kannst dich hinstellen, kannst Content produzieren, kannst im Internet so tun, als hättest du was auf dem Kasten, hast aber eigentlich nichts auf dem Kasten. Weil wenn du nicht weißt, wie du theoretische Konzepte in die Praxis überträgst und wie du das Ganze anwenden kannst oder auch anwendbar gestalten kannst, dann ist es nichts wert. Und deswegen ist es das Wichtigste, weil ohne die Erfahrung, ohne die Umsetzung und den Skill zu haben, Sachen umsetzen zu können, ja, ist es nur ein Profilieren, mentales Masturbieren, Selbstinszenieren, wie auch immer du es nennen willst.
Ja, das ist auch das, was ich immer meinen Mädels sage, die von mir was lernen möchten, sage ich auch immer, du hast es gelernt, geh bitte und wende das an, am besten jetzt oder am besten gestern, weil man vergisst ja so schnell die Sachen und ich merke auch an mir, ich war letztes Jahr sehr mit meinem Studium beschäftigt und irgendwie. Ja, ich weiß, es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber egal. Aber ich hatte wirklich weniger Zeit und vielleicht auch weniger Energie für Fortbildungen und Ausbildungen. Ich habe zwar was gemacht, aber ich merkte, dass meine Gedanken sind wo ganz anderes. Und aus 100% habe ich zu dem Zeitpunkt, konnte ich nur 20 aufnehmen. Also ich merkte, dass wenn man das nicht gleich anwendet, geht das verloren. Also das ist, deswegen ja, bin ich absolut einverstanden. Ich wollte noch kurz zu MTMT zurückkommen. Ich bin nie sicher, ob ich es richtig ausspreche. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Was steht hinter den Buchstaben?
Das ist eine gute Frage.
Weißt
Ich weiß es.
du das? Okay,
Also
gut.
wir geben
Wir
immer
können das auch ausschneiden,
Wir geben immer so Quatschantworten, wenn die
wenn
Frage kommt, wie Muskeltraining, Menschentraining oder
das nicht.
mehr
Okay.
Training, mehr Turbo oder
Ich
solche
dachte etwas
Sachen.
mit Movement, keine
Wäre naheliegend. Also ganz ursprünglich eben meine Chefs im Gym, Andy und Thilo, die das Gym gegründet haben, die haben damals diesen Namen ins Leben gerufen und ganz ursprünglich heißt es Method to Metabolic Turbulence. Richtig.
Okay.
Und weil genau das so holprig ist und irgendwie auch ein bisschen kompliziert,
Okay.
Kommunizieren wir das gar nicht nach außen. So, wir
wie
sind
war
einfach
das nochmal? Warte, was?
Genau, Method to Metabolic Turbulence. Also eine Methode für metabolische Turbulenzen.
Aha. Okay, wer kommt auf sowas?
Andi und Tilo kommen auf sowas. Und das, es gibt auch noch, es gibt einen Ort im Gym, zwei Orte, wo das noch steht.
Okay.
Also auf unserer Gewichthebeplattform, da ist das alte Logo und da steht noch Method to Metabolic Turbulence. Aber ich glaube, niemand, fast niemand, der MTMT folgt, weiß, dass es das ursprünglich mal bedeutet hat. Und meistens sagen wir eben einfach irgendwie sowas wie Muskeltraining, Menschentraining oder irgendwie sowas. Oder reden einfach gar nicht drüber.
Okay, dann reden wir gar nicht mehr drüber. Aber was ist jetzt das Konzept? Also du hast mir schon kurz erklärt, dass ihr habt jetzt ein Gym und wo Personal Training stattfindet, Podcast.
Also das Gym, das es schon seit 15 Jahren gibt, ist ein reines Personal Training Gym. Ich glaube, es war so ziemlich das erste Personal Training Gym in München, was eben Andi und Tilo damals eröffnet haben. Und aus diesem Gym, aus der Praxis, aus dem Personal Training, der Arbeit mit Kunden, ist dann irgendwann das zweite Unternehmen entstanden, weil wir uns irgendwie gedacht haben, hey, das, was wir hier machen, quasi in der praktischen Arbeit, das machen wir, glaube ich, ganz gut und wir wollen das irgendwie nach außen tragen, Menschen daran teilhaben lassen. Und dann haben wir vor 6 Jahren ein zweites Unternehmen gegründet. Das haben wir auch MTMT genannt. Deswegen ist es ein bisschen,
sehr kreative Menschen,
ein bisschen verwirrend. Aber wir haben einfach die Brand, die es schon gab, genommen und wollten sie weiterentwickeln. Und haben angefangen eben mit einem Podcast, haben angefangen mit dem Instagram-Account. Am Anfang noch viel so Online-Trainingsplanung gemacht. Inzwischen machen wir Seminare, wir haben eine große Online-Ausbildung. Also wir sind hauptsächlich spezialisiert auf Ausbildung, Weiterbildung von Trainern und Therapeuten. Sogar mehr Therapeuten als Trainer inzwischen. Mhm. Die interessieren sich irgendwie mehr für Bewegung und Training als Trainer, was ein bisschen komisch ist, aber so ist es. Das heißt, der ganze Content, den man sieht von uns online, diese Brand MTMT, das ist ein Online-Unternehmen in erster Linie, aber eben auch mit physischen Seminaren und allem, was dazugehört.
Ich nenne das Schneeballsystem, aber eine gute.
Ja, der Schneeball wird auch immer größer.
So, Chris, du hast einmal gesagt, habe ich auch auf Instagram gesehen, dass du angefangen hast zu trainieren, weil du mit deinem Körper unzufrieden warst. Was, also das war deine Motivation dahinter, was war deine Motivation, als du dich entschieden hast, Trainer zu werden, Coach zu werden?
Puh.
Und wann passierte das?
Also das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Ich hatte ursprünglich überhaupt nicht vor, in diese Richtung zu gehen, also so gar nicht. Ich bin vom Typ her eher introvertiert und hatte eigentlich vor, was zu machen, wo ich nicht mit Menschen arbeiten muss, explizit. Das war mein Plan. Also ich hatte nie so einen wirklichen Plan. Ich habe einfach Sport studiert, weil ich immer Sport gemacht habe, mich auch immer viel einfach für Sport interessiert habe. Und dann habe ich ein Pflichtpraktikum gebraucht für mein Studium.
Aber, sorry, was hast du studiert nochmal?
Sportwissenschaften hier in München. Also
aber
wissenschaftliche Grundlagen des Sports,
aha,
heißt es offiziell.
Aber das, und das war nur, Praktikum war nur so blockweise. Das war nie so von Praxis immer begleitet.
Nee, gar nicht.
Deswegen hast du die Erfahrung, deswegen sagst du, dass es besser ist, wenn Praxis immer dabei ist.
Das sage ich eher aus anderen Gründen,
okay.
Vielleicht auch ein bisschen dadurch, aber das ist nur mein Sportstudium. Also es gibt, wenn du das woanders studierst, dann ist es sehr praktisch,
okay.
Aber hier in München, den Studiengang, den ich gemacht habe, der war sehr, sehr theoretisch.
Und das, also, gibt den immer noch, glaube ich, oder?
Es gibt den immer noch und ich glaube, es gibt mehr Praxis inzwischen, okay, als ich damals hatte, mhm, aber es ist immer noch sehr theoretisch. Mhm. Und
okay,
eben als praktischen Teil mussten wir eben ein Praktikum machen.
Mhm.
Und ein Freund von mir hat hier Praktikum gemacht vor mir und hat mir das empfohlen. Dann habe ich mich für ein Praktikum beworben, wurde genommen.
Hier?
Hier bei MTMT im Gym.
Okay.
Und so bin ich da gelandet und dann bin ich da nie wieder weggekommen. Also.
Ich hoffe, ich komme heute weg.
Vielleicht geht es dir wie mir und du bist in 10 Jahren immer noch hier. Aber ja, das war so, es war einfach eine Entwicklung und ich bin hier in ein Umfeld reingekommen, was einen hohen Anspruch hatte, was sehr, sehr progressiv ist. Also hier war immer Standard, dass man sich weiterentwickelt hat, dass man sich fortgebildet hat und so weiter. Und ich glaube, ich habe diese Einstellung irgendwie aufgenommen und wollte dann auch einfach besser werden in dem, was ich nicht gut konnte. Und das war eben einfach mit Menschen interagieren, mich wohlfühlen in sozialen Situationen und in der Arbeit mit Menschen. Und das war eine große Herausforderung für mich, weil ich eben eigentlich genau das Gegenteil machen wollte. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so, dass ich das eigentlich schon irgendwie kann und dass es mir auch irgendwie Spaß macht. Und auch wenn ich mich da noch nicht gut gefühlt habe in diesem Umfeld, habe ich auch am Anfang schon gemerkt, ich fühle mich immer wohler. Und ich glaube, dass es wichtig ist für mich als Mensch, für meine persönliche Weiterentwicklung, wenn ich weiter genau in die Richtung gehe, die eigentlich unkomfortabel für mich ist. Und dann wurde ich irgendwann vor die Wahl gestellt von meinen Chefs eben, von Andi und Thilo. Und die haben gesagt, okay, entweder du nimmst es hier ernst oder du gehst. Und in dem
Wie alt
Moment,
warst du?
da war ich 25,
Ah ja,
24,
okay.
25. Und hatte eben keinen wirklichen Plan, was ich anfangen will mit meinem Leben. Aber ich habe in dem Moment auf mein Bauchgefühl gehört und mein Bauchgefühl hat gesagt, bleib da, auch wenn es unangenehm oft ist für mich, weil ich auch schon gerade in den Anfangsmonaten einfach sehr, sehr viel gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt ernst. Und ja, ich habe es ernst genommen.
Ziemlich ernst.
So, ich sag mal, 9 Jahre später sitze ich jetzt hier.
Aber warte mal, du hast dich für so ein Studium entschieden. Und so ein Studium sagt im Voraus, dass du als Trainer tätig wirst, egal ob es.
Nee, gar
Nein?
nicht.
Okay.
Das Studium, also gerade dieses Studium, ist sehr, sehr breit gefächert. Mein Plan am Anfang war, Sportjournalist zu werden.
Ah,
Das
okay.
heißt, also da wurde jedes Thema wurde mal angeschnitten. Das heißt, ich glaube, die wenigsten sind dann wirklich Trainer geworden. Du kannst ins Marketing gehen, du kannst in die Psychologie gehen, du kannst alles Mögliche damit anfangen.
Okay.
Und das ist der Vorteil an diesem Studiengang, dass du überall mal reinschnupperst, so in ganz viele Bereiche. Keiner wird so richtig vertieft, aber es ist ja auch nur ein Bachelor. Und
Okay.
den Master habe ich dann eben nicht mehr gemacht, wo man dann sich eben ein bisschen mehr auf ein Thema spezialisieren kann.
Okay, also du hast eigentlich genau dasselbe gelernt wie viele andere. Also Studium, Sportwissenschaft, so klassisch. Wahrscheinlich auch die gleichen Bücher gelesen, von gleichen Menschen gelernt. Wann ist das passiert, dass du auf einmal ganz andere Denkweise hast wie viele andere Menschen? Oder als andere Menschen, andere Trainer, andere Therapeuten.
Also ich glaube, es ging genau damit los, dass ich bei MTMT einfach in ein sehr besonderes Umfeld mit einer besonderen Kultur gekommen bin, weil diese Kultur, die gab es ja schon immer, dass man sich mit zeitgemäßen Konzepten beschäftigt. Also eben, Andi und Thilo haben sich mit Functional Training beschäftigt, bevor das in Deutschland irgendwie
So
überhaupt ein
einem
Ding war.
Trend.
So, genau. Als es eben wirklich noch ein Trend war. Die haben sich aber auch mit Powerlifting beschäftigt, mit Bodybuilding beschäftigt, mit Athletiktraining beschäftigt. Das heißt, es war schon immer sehr progressiv und offen. Das heißt, die haben sich nie auf eine Sache beschränkt. Und das war so, als ich hier angefangen habe. Und es wurde immer nur noch mehr. Dann haben wir uns mit noch mehr Systemen und Konzepten beschäftigt. Dann ist irgendwann das Thema Atmung dazu gekommen, zum Beispiel. Dann haben wir uns mit neuen Konzepten beschäftigt, die in Deutschland wirklich auch niemand kennt. Und das hat mir immer wieder aufgezeigt, wie viel ich noch nicht weiß, wie viel es noch zu lernen gibt. Und ich weiß nicht, ich bin einfach ein Nerd, ich habe da einfach Bock drauf. Ich will einfach mehr wissen, ich will mehr verstehen.
Darf ich ganz kurz meine vorletzte, glaube ich, Frage? Bist du eigentlich ein Nerd?
Ich bin auf jeden Fall ein Nerd. So. Ich gebe nicht. Ich war aber auch.
Wie sehr steckst du in den Details?
Ja. Die Antwort ist ja. Und ich glaube, das hatte ich schon immer in mir, weil ich war auch als Kind schon so, dass ich immer so, ich habe immer gefragt, warum. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, wenn irgendwas für mich keinen Sinn gemacht hat, dann habe ich es auch nicht gemacht. Und dann hat mich das irgendwie frustriert. Also das habe ich schon immer so ein bisschen. Mhm. Und so dieses Fragen, okay, warum? Und nochmal fragen, warum? Und verstehen wollen, was steckt dahinter? So, das hatte ich schon immer so ein bisschen. Und dann eben bin ich hier genau in das richtige Umfeld gekommen. Und ja, das frage ich bis heute.
Ja, ich finde, das ist sehr wichtig, in welchem Umfeld du bist, weil bei mir war das immer so, ich habe mich auch immer gefragt, warum. Zum Beispiel, ich höre irgendeine Aussage, ich denke irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber ich hatte immer Zweifel an mir, weil ich habe immer gedacht, aber die Person weiß bestimmt besser als ich, also das kann nicht sein, dass sie falsch liegt. Und an sich, ich habe immer gedacht, so wie es im Buch steht, das ist richtig, zu 100%. So habe ich immer gedacht und irgendwann, ja, kam ich nach München, kennst du bestimmt ja vom Bethe-Institut, habe angefangen, da verschiedene Fortbildungen zu machen. Und da begann die Zeit, wo ich auch so gedacht habe, okay, vielleicht lag ich gar nicht so falsch. Vielleicht sich zu hinterfragen, das alles, vielleicht ist das gar nicht so schlimm und sollte man auch machen eigentlich. Und das ist das, was ich auch auf deiner Seite sehe, auf Instagram-Seite und in euren Podcasts. Ihr, ja, zum Beispiel die Meinungsänderung. Es ist ja nichts Schlimmes, oder? Du kannst vor einem Jahr anderes gedacht haben, aber inzwischen kannst du vielleicht was anderes gelernt haben, verstanden haben und Meinung geändert, oder? Das ist doch normal.
Es ist sogar was sehr, sehr Positives. Also auch das existiert, glaube ich, auf dem Spektrum. Wenn du wie ein Fähnchen im Wind bist und alle paar Wochen deine Meinung zu Themen änderst, dann ist es auch problematisch. Aber noch viel problematischer ist es, wenn du es nicht schaffst, deine Meinung zu ändern und wenn du eben dogmatisch bist. Und das ist genau, also wenn man es runterbrechen will, das ist eins meiner höchsten Ziele und meiner Grundprinzipien, ist niemals dogmatisch zu sein. Und das passt auch sehr gut mit unserem Ansatz zusammen, dass wir uns nicht auf ein System oder eine Methode beschränken, sondern dass wir prinzipienbasiert arbeiten und denken. Das heißt, wir wollen das Warum hinter Systemen und Methoden verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich verstehe, warum diese Übung funktioniert oder warum dieses Training nicht funktioniert oder so, dann kann ich mein eigenes draus machen, dann bin ich flexibel, dann beschränke ich mich nicht. Und das knüpft wieder an das an, was ich am Anfang gesagt habe, so, ich mache nicht Functional Training, ich mache nicht Kettlebell Training, ich mache nicht Bodybuilding Training, ich mache Training, ich mache gutes Training und ich benutze mir dafür, ich pick mir alles raus, was irgendwie halt funktioniert. Mhm. Das ist auch so ein Spruch, der ist schon ganz alt, aber den hat der Andi auch immer gesagt früher so, wir machen halt das, was funktioniert. Und das klingt so simpel, aber viele Leute kriegen das nicht hin, weil sie sich einfach zu sehr beschränken und weil sie nicht bereit sind, ihre Meinung zu ändern. Und ich habe meine Meinung vielen Themen geändert über die letzten Jahre. Also als wir angefangen haben, den Podcast zum Beispiel zu machen vor über 6 Jahren, da habe ich noch ganz anders über viele Themen nachgedacht im Trainingsbereich, als ich das heute tue. Und es wäre total traurig, wenn es nicht so wäre. Weil dann hätte ich mich nicht weiterentwickelt über die letzten 6 Jahre.
Ja. 6 Jahre macht ihr schon Podcast.
Über 6 Jahre.
Ja. Wow. Und ihr habt immer wieder Themen zu besprechen.
Die werden uns niemals ausgehen. Also mach dir keine Sorgen. Du bist jetzt bei Folge 4, glaube ich, oder? Das funktioniert immer. Also jede Woche haben wir eine Folge rausgebracht seit über 6 Jahren. Und ich liebe es. Erstens, also Podcasten macht mir extrem viel Spaß. Deswegen, als du angefragt hast, so, ich muss da keine Sekunde drüber nachdenken, ob ich Bock drauf habe, weil ich habe einfach Bock drauf. Ich liebe es, über Training und Bewegung zu sprechen. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Und ja, deswegen werden uns auch nie die Themen ausgehen. Und die Themen gehen uns auch nicht aus, weil wir uns mit einer Materie befassen, die so unendlich komplex ist, dass es immer irgendwas zu besprechen gibt. Weil wenn du mit Menschen arbeitest, mit Bewegen arbeitest, dich auch noch irgendwie für Physiologie und Biomechanik interessierst, das sind alles so komplexe Themen, dass es immer was zu reden gibt und immer was zu lernen gibt.
Ja. Aber aktuell habe ich das Gefühl, dass deine Zielgruppe ist eben eher so Trainer und Therapeuten als, sagen wir mal, normale Menschen, die keine Ahnung davon haben. Weil wenn ich auf deine Seite schauen würde, als so jemand, der keine Ahnung von Bewegung hat, ich denke, ich würde kein Wort verstehen, oder?
Ja, also das kann gut sein.
Ich mach das seit ein paar Jahren und trotzdem habe ich heute vieles Neues gelernt in dieser halben Stunde, wo ich deine Instagram-Seite gelesen habe. Also ich denke, so normale Menschen würden da nichts verstehen. Aber das ist auch nicht deine Intention dahinter. Du bist eher so jetzt auf die Trainer und Therapeuten aus.
Genau, also ich beschäftige mich schon in einer gewissen Tiefe mit den Themen. Auf MTMT kommunizieren wir das Ganze, ich glaube, leicht verdaulicher, auch für Leute, die vielleicht nicht so tief da drin stecken. Mhm. Auf meiner Instagram-Seite mache ich, was ich will. Da rede ich, wie ich will, da rede ich über die Themen, die ich will. Das ist einfach nur so mein persönlicher Outlet. Auf MTMT bin ich da viel bedachter, wie ich Dinge formuliere und wie tief wir in Themen reingehen. Und ich bin aber auch froh, dass es so ist. Also der Content, der ist nicht für jedermann, der ist für Leute, die sich wirklich mit diesen Themen beschäftigen wollen und zwar auf einem schon höheren Niveau und auf einem zeitgemäßen Level. Wer sich mit den Konzepten beschäftigen will, wie ich sie noch in der Uni gelernt habe, also halt mit veralteten Konzepten, der kann es gerne tun, habe ich keine Lust. Ist mir zu langweilig, das habe ich schon durch.
Ich denke, das liegt tatsächlich an der Langeweile, kann das sein?
Ja, wenn du mich fragst, schon.
Ja, ich
habe damit einfach ein Problem. Also ich habe mit Redundanz ein Problem. Wenn ich irgendwas, keine Ahnung, zum zweiten oder dritten Mal höre, dann langweilt es mich. Und da werde ich ungeduldig, da werde ich auch ungehalten. So, habe ich keine Lust drauf. So, wir müssen vorankommen hier. Und das ist gerade in Deutschland in diesem Bereich Training, Bewegungsverständnis, schwierig mit dem Vorankommen.
Echt? Also ja. Du meinst, Deutschland ist jetzt wo? Also nicht so weit entwickelt, deine Meinung nach?
Ja, also wir sind, alleine wenn man sich so den amerikanischen Markt oder generell englischsprachigen Markt mal anschaut, die sind mindestens 10 Jahre weiter als wir. Echt? In ihrem Verständnis.
Okay.
Kann man auch daran beobachten, dass jeder Trend, der in den USA anfängt, zeitversetzt nach Deutschland schwappt. Siehe Functional Training, auch wieder als ein Beispiel.
Alles kommt zeitversetzt nach Deutschland, muss ich sagen.
Genau.
Digitalisierung zum Beispiel.
Ja, also es ist so eine gewisse Grundsätzlichkeit und das hat auch was mit der deutschen Mentalität zu tun. Deswegen treffen wir auch immer wieder auf Widerstände und Leute sagen, nein, das ist alles irgendwie, das brauchen wir alles nicht und so weiter.
Ja, als Deutsche kannst du vorstellen, wie es mir geht.
Das ist leider definitiv so und... Naja, deswegen machen wir das, was wir machen, um das alles ein bisschen schneller voranzutreiben, weil ich glaube, eine Weiterentwicklung ist absolut notwendig in diesem Bereich. Also im Bereich der Fitnessbranche allgemein.
Was wäre, also wenn du das beeinflussen könntest, was du sowieso tust, aber wenn du so richtig stark was beeinflussen könntest, was würdest du machen? Also, weil ich verstehe nicht ganz für mich, Als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen und mir gedacht habe, okay, jetzt will ich lernen, jetzt will ich verstehen, wie ich mit Menschen arbeite, was ich für sie machen kann, wie funktioniert der Körper, weil ich habe eben Leistungssport gemacht, also ich war die Athletin, die dann zum Coach werden musste, ja, und das ist schwierig, weil zuerst habe ich die Techniken angewendet, die ich selber gemacht habe, mit normalen Menschen, die waren so schockiert, die waren so, was willst du von mir jetzt? Und dann habe ich verstanden, okay, jetzt muss ich zu einem Coach werden. Und da war die Frage, wo kann ich das lernen, das alles? Zuerst waren das Online-Kurse, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich das alles auf Deutsch lernen. Und dann habe ich das eben mit Perform Better Institut gefunden und so. Also meiner Meinung nach, es gibt schon viele Experten, euch zum Beispiel, hier in München gibt es sowieso viele, wo man lernen kann. Aber du bist der Meinung, dass es noch nicht gut genug ist. Was genau? Jetzt verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir das erklären? Ein bisschen. Was? Du sagst 10 Jahre im Voraus. Das ist schon ein krasser Unterschied. Also, was meinst du damit?
Naja, die grundsätzlichen Konzepte, mit denen man sich so beschäftigt, also gerade Fitness, boah, da machst du jetzt ein Fass auf, ohne Boden. Alleine,
Ich bin da in einer anderen Frage.
wie wird Fitness wahrgenommen, zum Beispiel? Für einen Endverbraucher. Was kann Fitnesstraining? Das Verständnis darüber, das sollte sich weiterentwickeln, damit auch im Mainstream ankommt, dass eben Fitnesstraining deutlich mehr kann als, wo du hast gerade die Geste gemacht, als einfach nur Muskeln aufbauen zum Beispiel. Fitness kann extrem viel. Das ist ein großes Feld, was den Endverbraucher angeht. Das wäre schön, wenn das mehr Leute verstehen, und auch mehr Leute einfach anfangen zu trainieren, weil Training, insbesondere Krafttraining, objektiv betrachtet das Beste ist, was Menschen für ihre Gesundheit machen können. Das ist
Also
das
ich weiß
eine.
nicht, ich finde Stretching ist viel cooler.
Vielleicht beides zusammen noch besser.
Ich auch, ja.
Aber wir sind ja in erster Linie auf Therapeuten und Trainer spezialisiert. Und das liegt natürlich auch viel an den Ausbildungsstrukturen, wo einfach sehr veraltete Konzepte unterrichtet werden. Und auch immer noch Konzepte, die sich inzwischen als vielleicht nicht richtig herausgestellt haben, werden trotzdem noch gelehrt. Also ich meine, ich habe in der Uni Dinge gelernt und die werden immer noch gelehrt. Ich bin da schon 10 Jahre raus aus der Uni. Die veralteten Konzepte werden aber immer noch den Studenten beigebracht. Die gleichen, die ich vor 10 Jahren gelernt habe. Deswegen, also 10 Jahre Zeitunterschied ist, wenn man es auf eine Uni bezieht, sogar noch sehr optimistisch.
Aber du meinst, dass diese Konzepte, die beigebracht werden, funktionieren nicht? Also
Die
sind sie
sind
veraltet oder
veraltet.
funktionieren die nicht?
Also Training bleibt Training. Training ist total simpel.
Ja.
So, das wird sich nicht verändern.
Ja.
Aber ich rede jetzt eher von Modellen, von erklärenden Modellen.
Okay.
Also eben, wenn man verstehen will, wie funktioniert Bewegen, wie funktioniert der Körper, dann arbeiten wir mit sehr rudimentären, sehr reduktionistischen und vereinfachten Modellen. Also einfach nur das Thema Biomechanik, Anatomie, wie das gelehrt wird. Das ist sehr, sehr veraltet. Und das Verständnis für, wie bewegt sich unser Körper, hat sich nicht groß weiterentwickelt über die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, weil wir mit zu einfachen Modellen arbeiten. Und ich denke mir immer so, wenn wir Leuten erklären, wie sie sich be zu bewegen haben, und das tun wir ja als Coaches, als Trainer, egal ob wir eine Yoga-Lehrerin sind oder ein Fitness-Coach oder ein Fußballtrainer. Wir sagen Leuten, wie sie sich zu bewegen haben. Wenn wir das tun, dann sollten wir verstehen, wie sich der Mensch bewegt. Wenn wir Menschen sagen, wie sie sich bewegen sollen, sollten wir verstehen, wie menschliche Bewegung funktioniert. Und zwar auf einem höheren Niveau, als wir es noch vor 10 Jahren gemacht haben. Und das ist immer so, du hast genau die richtige Frage gestellt, weil da könnte ich jetzt stundenlang drüber ranten, was das alles bedeutet und was alles dahinter steckt. Aber ich meine, deswegen haben wir die Ausbildungen gemacht, die wir machen. Deswegen sagen wir, hey, wir müssen Grundprinzipien lernen. Grundprinzipien, und zwar nicht nur von Bewegen, sondern vom Menschsein. Wie funktionieren Menschen auf jeder Ebene? Auf einer biologischen Ebene, auf einer psychologischen Ebene, auf einer sozialen Ebene. Und wenn wir das alles besser verstehen, wenn wir besser verstehen, wie Menschen funktionieren, dann können wir besser auf Menschen eingehen und dann können wir besser mit Menschen arbeiten. Und genau das ist am Ende die Mission, die wir mit MTMT verfolgen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine verzerrte Wahrnehmung nur von mir ist, dass da sehr, sehr langsam nur eine Verbesserung passiert in diesem Bereich.
Ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also was die was den Endverbraucher betrifft, da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe mich immer als Stretching und Mobility Coach positioniert. Und als ich vor 7 Jahren meine ersten Kurse angefangen habe zu geben und gesagt habe, ich bin Stretching und Mobility Coach, Menschen haben nicht ganz verstanden, was es bedeutet. Sie haben immer gesagt, Stretching, was ist Stretching? Was bedeutet das? Ist das nicht diese Aufwärmung? Sind es nicht diese 5 Minuten vor dem Training und so weiter? Also keiner hat richtig verstanden, dass auch Stretching und Mobility sehr vielfältig sein kann und zu einem richtigen Workout werden kann und ein sehr wichtiges Teil des Trainings überhaupt sein kann oder sollte. Und jetzt, okay, jetzt nach 7 Jahren ist es ein bisschen besser geworden, aber ich weiß, was da ist. Ich positioniere auch mein Studio als Stretching-Studio. Und das muss ich auch, also ich habe natürlich auf mich eine sehr schwierige Arbeit genommen, weil es gibt in Deutschland keine Stretching-Studios. Es gibt Functional-Training-Studios, es gibt Crossfit-Studios, es gibt Fitness-Studios, aber so Stretching-Studios gibt es nicht. Und wenn man hier etwas nicht kennt, dann ist es sehr schwierig, jemanden zu überzeugen, dass es gut ist. Ja. Von daher, da gebe ich dir absolut recht. Und vor allem, ich habe auch sehr viel mit so klassischem Fitness zu tun. Also ich treffe immer wieder Leute, die einfach ins Fitness gehen zu trainieren und versuche, die zu überzeugen, dass sie Mobility-Training machen sollen, dass sie sich dehnen sollten. Das ist eigentlich unmöglich. Also die sind so stur, das ist unglaublich.
Sind wir wieder bei den konservativen Deutschen,
die ja, genau.
Eben konservieren wollen und alles so, am liebsten haben wir, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, genau. Ja, weißt du, einerseits, ich sehe das auch als positiv, weil wenn sie überzeugt werden, also wenn du die überzeugt hast, dann bleiben die bei dir Ewigkeit. Du weißt, also du hast ja selber gesagt, du hast viele Stammkunden, die mit dir viele Jahre trainiert haben. Das ist auch eine sehr positive Seite. Also ich sehe es so, dass sie, also wenn sie dir glauben, wenn sie überzeugt sind, dann bleiben.
Ja, also ich sehe das auch so. Konservativ sein, ich bin auch sehr konservativ, glaube ich, in vielen Dingen, aber halt nicht überall. Mhm. So. Kann auch was Positives sein.
Wie stehst du übrigens zum Stretch? Jetzt sei vorsichtig.
Nee, ich bin nicht vorsichtig. Ich bin gar nicht vorsichtig.
Oh nein.
Also ich persönlich habe mich seit, sagen wir mal so 7 Jahren, 6, 7, 8 Jahren nicht mehr gedehnt. Ich benutze keinen einzigen Stretch im Training mit meinen Kunden. Für mich bedeutet...
Mein Puls steigt.
Ich dachte ich eben schon. Mobility, also einfach Bewegungsoptionen haben, beweglich sein, spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle in meiner Trainingsphilosophie. Für mich selbst und für alle meine Kunden. Und wie es so oft ist, weil eben Menschen komplex sind, weil Bewegen komplex ist, viele Wege können nach Rom führen, das heißt, du kannst viele verschiedene Methoden benutzen. Stretching wäre eine Methode, um Ziele zu erreichen. Ich benutze andere Methoden, ich benutze kein Stretching, weil in meinem Kontext andere Dinge effektiver und effizienter funktionieren. Und das kann man jetzt, also das könnte man ewig aufdröseln, warum ich der Meinung bin, dass es so ist. Dahinter steckt sehr viel hinter so einer Aussage von mir. Also die komplette Beschäftigung mit diesen ganzen Themen, die ich so durchgemacht habe über die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber eben, ich würde niemals sagen, Stretching ist Blödsinn. Auch wenn ich das mal gesagt habe vor ein paar Jahren. Okay. Aber man entwickelt sich ja weiter. Genauso wie ich gesagt habe vor ein paar Jahren, Maschinentraining ist Bullshit und niemand sollte mit Maschinen trainieren. So habe ich auch vor ein paar Jahren gesagt, Stretching ist Blödsinn und niemand sollte Stretching machen. Und von diesem Dogmatismus, der eigentlich nur auf einer eigenen Unsicherheit immer beruht, habe ich mich auf jeden Fall getrennt. Ich glaube, Stretching zum Beispiel ist sehr, sehr missverstanden. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die es wirklich gut verstehen und auf einem hohen Niveau nicht nur verstehen, sondern auch anwenden und weitergeben. Ich glaube, das Verständnis, was passiert beim Stretching, ist immer noch sehr rudimentär bei den meisten Leuten. So, das ist kurz, ich ziehe dran, dann wird es länger und dann bin ich beweglicher. So, ja, schon so ein bisschen, aber steckt deutlich mehr dahinter. Und was bei mir so ein Hauptding ist, warum ich auch diese Philosophie entwickelt habe, ist, der größte limitierende Faktor in meiner Arbeit war immer Zeit. Und das ist für die meisten Leute auch nach wie vor so. Wenn ich einen Personal Trainingskunden habe und ich habe eine Stunde Zeit mit dem in der Woche, dann will ich diese Zeit maximal effizient nutzen. Und deswegen hat zum Beispiel Stretching für mich da nie wirklich einen Platz gehabt.
Aber wir müssen uns auf irgendwas eignen.
Okay, und auf was?
Ich schlage vor, wir eignen uns auf darauf, dass, weil du das auch gesagt hast, dass Beweglichkeit wichtig ist. Wie du zu dem Ziel kommst, okay, du hast deine eigenen Methoden, respektiere ich.
Übrigens, meine Methode ist auch Stretching, by the way. Nein, wirklich, also so dieses, und da sind wir wieder bei den einzelnen Methoden und bei den einzelnen Camps und so weiter. Ich meine, was ist denn Krafttraining über eine volle Range of Motion? Ist es nicht Stretching? Ist es nicht eine aktive Dehnung bei jeder einzelnen Bewegung, die ich mache? Also so dieses, dass man denkt, oh ja, Stretching, und das bedeutet, ich lege mich auf den Boden und muss in einem Spagat irgendwie 2 Minuten lang
um Gottes Willen, ganz, mach bitte sowas.
Ganz krass dehnen oder so. Das ist auch eine Form von Stretching. Aber also einfach nur so diesen, wenn man mal den Begriff sich anschaut, so Stretching, irgendwas wird lang und dann wird es vielleicht danach auch wieder kurz, irgendwelche Strukturen kommen auf Länge. Naja, wenn ich gut trainiere, dann habe ich das die ganze Zeit.
Okay, unsere Wege haben sich wieder gefunden.
Also von daher, ja,
ich bin beruhigt, mein
Haupthandwerkszeug ist Stretching mit Gewichten.
Du hast gegen die Situation Widerstand gerettet.
Ich habe gerade noch die Kurve bekommen.
Ja,
ich
genau.
Ich habe erst angefangen und du hast die Kurve angeschaut.
Das war jetzt gerade gefährlich. Ja, okay, verstehe ich.
Also ja, das ist das, was ich mache, ist Stretching. Mit Hanteln in der Hand, in
ja,
verschiedenen
genau.
Bewegungsmustern,
auch.
In mach verschiedenen Positionen.
Mache ich auch. Ja.
Das ist es.
Ja, perfekt.
Darf ich dir eigentlich auch mal eine Frage stellen?
Ja, natürlich. Bitte.
Ne, weil, weißt du, so gerade dieses Thema, Menschen brauchen ja immer so Schubladen, in denen sie denken ja. können und damit sie Dinge kategorisieren können. Und du hast gesagt, so was halte ich von Stretching? Und ich habe selber diesen Fehler gemacht, dass ich quasi so Stretching dann nur interpretiert habe als eben so dieses, ich nenne es mal klassisches
ja,
Stretching.
Ja, ich habe mir auch dann gedacht, wahrscheinlich hast du das gemacht.
Ja. Obwohl ich das versuche natürlich in Themen immer irgendwie ganzheitlich zu denken. So. Was bedeutet denn für dich Stretching? Ja. Also weißt du, wie definierst du das und wie redest du drüber? Weil wenn du sagst, du hast ein Stretching-Studio, dann haben Leute, also die denken wahrscheinlich, dann machst du da drin halt Dehnungen. So ja. klassische Stretching-Übungen die ganze Zeit.
Ja, inzwischen, genau aus diesem Grund, sage ich auch Fitnessstudio, das sich auf Stretching spezialisiert und Functional Training, weil, ja, genau aus diesem Grund, weil die meisten betrachten das Training, also Stretching, Dehnung, Mobility sehr, sehr klassisch, sehr altmodisch, sehr ineffektiv, mit sehr vielen Verurteilen und irgendwie, das ist das, was ich seit sehr vielen Jahren versuche, Menschen beizubringen, dass es eigentlich nicht so funktioniert, wie viele denken. Und das ist genau das, was du gesagt hast vorher. Im Studium, im Sportwissenschaft, also ich studiere gerade Sporttherapie, das ist unglaublich, aber über Stretching kommt so eine Seite aus 1000 und da werden genau diese klassischen Dinge gesagt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich sitze da nicht. Das ist traurig einfach. Aber also mein Training enthält auch sehr, sehr viele Sachen. Neuroathletik, Functional Training, Übungen aus Pilates, Übungen aus Krafttraining. Ja, also mit Kurzhanteln, mit Kettlebell. Also das ist für mich Stretching, das ist Flexibilität. Und Flexibilität spürt man einfach. Das ist dieses Gefühl im Körper, was man hat. Range of Motion, dass man beweglicher ist, dass man weniger Verletzungen hat, dass man sich einfach entspannter fühlt. Und wenn man eine Übung macht, ich kann Kraft erzeugen im Muskel und diese Kraft spüren und ich kann eben Flexibilität erzeugen und die Flexibilität spüren. Das sind zwei verschiedene Gefühle und ich kann beides erzeugen. Darum geht's. Also ich weiß, wie sich starke Muskel anfühlt und ich weiß, wie sich flexible Muskel anfühlt. Also deswegen, für mich gehört es auch zusammen. Auch auf deiner Seite habe ich gesehen, Stabilität und Flexibilität. Was ist eigentlich Stabilität? Auch da habe ich mir gedacht, okay, also als ich es gelernt habe, okay.
Eins meiner Lieblingsthemen.
Ja, los geht's. Tiefe Muskulatur ist für Stabilität verantwortlich. Okay, was ist mit der anderen Muskulatur? Vielleicht nicht mehr so, vielleicht doch, keine Ahnung. Die wissen besser als ich, in den Büchern steht so, dann ist das wahrscheinlich auch so, aber eigentlich bin ich anderer Meinung. Und so frage ich auch mich immer wieder, okay, wo entsteht Flexibilität eigentlich? Okay, dann gehe ich zu einer Fortbildung über Neuroathletik und da geht es darum, dass unser Gleichgewichtssystem für Stabilität verantwortlich ist. Okay, warte mal. Okay, wie war das nochmal? Und das ist halt, ja, diese Komplexität, das bei mir ist genauso im Training. Deswegen, falls wir mal mit dir zusammen trainieren, zeige ich dir das. Ich denke, da sind wir eigentlich gleicher Meinung. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert am Anfang, aber jetzt weiß ich Bescheid.
Ja, ich versuche einfach die Dinge eben zusammenzubauen. Ich versuche alles immer so aktiv wie möglich zu gestalten und eben Stretching kannst du passiv machen, du kannst es aktiv machen, du kannst einen Mix daraus machen, wenn du so willst.
Genau.
Und ja, man muss es nicht in eine Schublade stecken, auch wenn die meisten Leute das tun.
Genau, am Anfang habe ich einfach gesagt Stretching Coach, weil ich eben aus rhythmischer Sportgymnastik komme. Ich bringe Flexibilität bei, das heißt Stretching. Also für mich war das ziemlich klar. Dann habe ich angefangen, irgendwie mich damit mehr auseinanderzusetzen. Okay, Dehnung, Flexibilität, zu Flexibilität gehört auch das und dies. Mobilität ist auch nochmal was anderes, okay. Und dann natürlich habe ich mir gedacht, okay, eigentlich bin ich dann kein Stretching-Coach, sondern Stretching- und Mobility-Coach. Dann kommen noch weitere Dinge dazu. Und ja, jetzt ist es schwer zu sagen, dass ich Stretching- und Mobility-Coach bin. Aber ich sage das immer noch so, weil ich eben diese zwei Richtungen irgendwie weiterentwickeln möchte. Ich will nicht, dass Menschen eben in diesen Schubladen denken.
Ja, ich meine, du bist halt einfach Bewegungscoach, oder? Also ich meine, das ist auch das, was ich am Ende bin und was jeder ist, runtergebrochen. Und eigentlich braucht es diese ganzen Labels nicht. Und auch wenn man sich mal tiefer damit beschäftigt, also mit Begriffen wie Mobility, Stabilität und so weiter, das ist zum Beispiel eine Lehre, die ich aus dem klassischen Functional Training gezogen habe, dass es gibt Stabilität und Mobilität. Und die sind quasi getrennt voneinander und man kann entweder das eine machen oder das andere machen. Und dann habe ich mich mal mit den Begriffen beschäftigt und auch mit der Literatur beschäftigt. Also wie ist wissenschaftlich sowas wie Stabilität definiert? Und dann findest du halt raus, dass es totaler Quatsch ist, das voneinander zu trennen, weil Stabilität ohne Mobilität oder Mobility gar nicht existieren kann. Also das sind einfach, diese Konzepte gehören alle zusammen, die beeinflussen sich gegenseitig. Und die Trennung, die wir vornehmen, die nehmen wir vor. Wir Menschen erfinden diese Trennung, damit wir über Dinge nachdenken können, Dinge besser verstehen können. Das heißt, wir reduzieren die Komplexität der Realität, damit wir drüber reden können zum Beispiel. Ja. Aber in der Realität gehört alles zusammen und alles beeinflusst sich gegenseitig. Und dieses Wechselspiel und diese Komplexität besser zu verstehen, so, das macht mir einen Riesenspaß, schreckt aber auch, glaube ich, viele Leute ab.
Ja, ich denke, das hast du genau richtig gesagt, dass wir Menschen trennen das, um das besser zu verstehen, um sich einfach, weil irgendwie, zumindest am Anfang, spezialisiert man sich auf irgendwas. Und das, also für mich ist das normal. Ich habe mich irgendwann entschieden, okay, ich spezialisiere jetzt mich erstmal auf das und habe mich da irgendwie tief eingelesen, ja, was gelernt, dann noch auf was anderes. Das ist wie in Medizin. Ja, es gibt Allgemeinarzt, es gibt aber auch einen Herzchirurg, es gibt auch einen, keine Ahnung, viele, viele verschiedene Ärzte, die sich auf irgendwas spezialisieren, weil meiner Meinung nach kann man nicht alles zu 100% verstehen und in allen Richtungen zu 100% besser sein, oder? Das geht einfach nicht. Das, ich weiß nicht, vielleicht in viele, viele Jahren, aber wie viel muss man lesen?
Ja, kann man auch nicht, weil
Lernen.
dafür ist es zu. Man
Sollte
muss ein richtiger Nerd sein, um es zumindest besser zu verstehen. Man braucht Bereitschaft, weil ich bin lieber ein Generalist als ein Spezialist. Und ich glaube, wenn man mit Menschen arbeitet, sollte man mehr Generalist als Spezialist sein, gerade auch im Training. Das ist unsere Ausbildung, zielt immer darauf ab, bessere Generalisten auszubilden. Und eben weg von diesem spezialisierten Denken zu gehen. Und da sind wir wieder bei Variabilität. Ich habe gesagt, Variabilität ist nicht nur wichtig auf Bewegen bezogen und auf Training bezogen, sondern auch auf unsere Einstellung, auf die Art und Weise, wie wir denken, wie offen wir sind. Also wenn wir nicht variabel sind im Denken und im Handeln als Coaches, naja, dann wird es auch schwer für uns oder schwerer, wirklich individuelle Lösungen zu finden für die Menschen, mit denen wir arbeiten und Probleme zu lösen. Und Probleme sind immer individuell, wenn wir mit Menschen arbeiten. Also das passt dann schon auch alles irgendwie zusammen, glaube ich. Aber es ist mit mehr Arbeit verbunden, als sich einfach nur zu spezialisieren auf einen Bereich und dann dafür immer zu bleiben. Und ich habe auch nichts gegen einen richtig guten Spezialisten. Aber ein richtig guter Spezialist ist spezialisiert, wie der Name schon sagt. Und dementsprechend ist seine Kompetenz halt nur in einem relativ kleinen Bereich. Und das perfekte Beispiel hast du gerade geliefert mit Ärzten zum Beispiel.
Aber es ist auch wahrscheinlich so, dass wenn man sich auf irgendwas spezialisiert, wird das auch irgendwann langweilig. Also
Ich glaube, es ist typabhängig. Also ja, dir anscheinend, mir auch auf jeden Fall, aber viele Leute finden, glaube ich, sehr viel Sicherheit im Spezialisieren, weil eben, wenn du dich öffnest und ein Generalist sein willst, dich mit der tatsächlichen Komplexität von Themen konfrontierst, dann sorgt es immer für Unsicherheit. Und ich glaube, dass viele Leute damit nicht gut umgehen
Boah, ich gehe gar nicht damit gut um, muss ich sagen.
können.
Also, ich weiß nicht, wenn ich was Neues gelernt habe, es ist so schwierig für mich, weil ich stelle mir noch weitere 1000 Fragen und wenn ich keine Antwort auf die habe, dann bringt mich das langsam um. Also, das hast du so richtig gesagt. Ja, wenn man sich irgendwie entscheidet, okay, ich bleibe erstmal hier, das passt so. Wahrscheinlich passiert das, weil man einfach nicht bereit oder Angst hat vor eben von diesen Schwierigkeiten und Fragen und unendlichen Fragen, auch unendlichen
Es ist ein einfach nur menschliches Verhalten, ein zutiefst menschliches Verhalten. Wir wollen immer sicher sein. So unser Nervensystem sorgt dauerhaft dafür, dass wir sicher sind,
Ja.
dass wir uns sicher fühlen. Und dementsprechend ist es einfach schwierig, sich dieser Unsicherheit irgendwie auszusetzen und damit klarzukommen. Also das ist ganz normal, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung von jedem einzelnen Menschen, eben. Weil wir so gepolt sind.
Ich weiß nicht, ob die Frage noch aktuell ist, weil du gesagt hast, dass du jetzt dich vom Personal Training eher so, also
Vom Stammkunden Personal Training.
ja,
So.
okay, dann vielleicht doch aktuell. Gibt es Kundengruppen, mit denen du nie arbeiten würdest? Also es kommt jemand zu dir, zu einem so Erstgespräch, habt ihr wahrscheinlich sowas, und du schaust die Person an und sagst, oder ich hörst dir an, das Problem und sagst, nee, nicht. Ob charakterabhängig, problemabhängig, egal.
Also, es ist bis jetzt nicht vorgekommen, weil ich auch glaube, man kann immer, also ich kann Leuten immer weiterhelfen. Selbst wenn ich früh erkenne, dass das Problem von einem Menschen eins ist, was außerhalb von meinem Kompetenzbereich liegt, also sein eigentliches Problem, wenn du so willst, oder die Ursache für seine Probleme, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem helfen kann, auf meine Art und Weise mit dem Skillset, das ich habe, was dann in erster Linie Bewegen ist, aber auch nicht nur auf Bewegen beschränkt ist, sondern vielleicht auch ein Gespräch sein kann. Und das wäre dann eher so, da wäre dann meine Hilfe, den Menschen weiterzuschicken. So, das ist, dann habe ich den Menschen ja immer noch geholfen,
Okay.
auf eine Art und
Ja.
Weise. Von daher, also es ist noch nie passiert, dass ich von vornherein gesagt habe, nee, ich kann nicht mit dir arbeiten. Aber es kann sein, dass ich nach der ersten Session sage, ja, du, ich bin nicht der Richtige für dich, so, und dein Problem. Und dann habe ich aber trotzdem mit dem Menschen gearbeitet, auch wenn es nur kurz
Ja,
war.
okay, ich
Also
verstehe.
nein, es ist noch nicht vorgekommen.
Was ist deine Lieblingsübung?
Im Moment wieder Langhantelkreuzheben.
Okay.
Ist ein echtes Revival. Habe ich sehr lange nicht gemacht und seit ein paar Wochen macht mir das wieder richtig viel Spaß.
Warum?
Es ist,
Warum
glaube
hast du
ich.
das lange nicht gemacht und warum machst du das wieder und warum macht das Spaß? Warum, warum,
Warum habe ich es
warum?
lange nicht gemacht? Weil sich unsere Art zu trainieren sehr von diesen klassischen bilateralen Langhantelbewegungen wegentwickelt hat, erstmal. Das heißt, ich habe erstmal ganz viel rumexperimentiert und ganz viele andere Bewegungsmuster und Übungen trainiert. Und dann habe ich es einfach mal wieder ausprobiert, so, weil ich Lust hatte. Und dann habe ich erstens gemerkt, dass ich es jetzt viel besser kann als früher, weil ich einfach beweglicher geworden bin, stärker geworden bin, auf eine andere Art und Weise. Also damals habe ich, glaube ich, Kraft und Starksein auch noch anders für mich definiert, als ich es heute tue. Und es fühlt sich einfach gut an, es macht Spaß, es ist bestimmt auch so ein bisschen Nostalgie. So, es ist so wie damals, als ich das jede Woche gemacht habe und das halt so die Übung war, wo ich total verbissen war. Also ich muss da stärker werden und so weiter. Inzwischen bin ich da nicht mehr so verbissen. Es ist alles ein bisschen entspannter geworden und deswegen ist es, macht es mir auch einfach Spaß. Und jede Übung ist toll, kann toll sein. Es gibt keine einzige Übung, die irgendwie von sich aus schlecht ist. Es kommt immer auf die Intention an, es kommt immer auf den Menschen an, den Kontext an. Und in meinem Kontext und für meine Intention ist es jetzt gerade genau die richtige Übung und deswegen macht sie mir so viel Spaß.
Ich liebe Kreuzheben.
Ich habe es lange Zeit nicht geliebt, habe es trotzdem gemacht.
Aber das Kreuz ist, also die Übung ist so schwierig zu erklären, beizubringen. So viele Menschen machen es, naja, ich will nicht sagen falsch, aber es ist ja oft so, dass Menschen, die gerade anfangen mit Sport, also die eigenen Körper noch gar nicht so wahrnehmen können, nicht verstehen, wo und was sie fühlen sollen. Also aus meiner Erfahrung ist es ziemlich schwierig zu erklären und also ich zeige natürlich, aber ob die das verstehen, ja, da brauche ich viel Zeit, um das zu erklären.
Ja, das dachte ich auch mal. Inzwischen denk ich da auch ein bisschen anders drüber nach. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, es Leuten zu coachen. Ich glaube, wir machen es uns als Coaches oft
Zu
selber
viele
schwer.
Gedanken loslassen.
Ja, auch so der Anspruch an eine gute Technik oder die perfekte Technik und versuchen, die dann den Menschen beizubringen. Ich glaube, das ist von vornherein das falsche Ziel im Coaching. Deswegen machen wir es uns schwer. Und deswegen, also ich habe mir das auch sehr schwer gemacht und hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, so ja, es ist richtig schwer, Leuten Kreuzheben beizubringen. Inzwischen denke ich da anders drüber nach und ich glaube, es ist eigentlich total simpel.
Ja.
Weil Kreuzheben ist eigentlich jetzt nicht so kompliziert, ist nicht komplex. Es gibt komplexe Bewegungsmuster, die ich Leuten beibringe. Kreuzheben, mein, da liegt ein Gewicht, heb's auf. Wenn du das gemacht hast, dann hast du Kreuzheben gemacht. So, und dann kann man vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten, dass man, wie man die Sache aufhebt, vielleicht besser macht. Aber ja, dann kann man auch erstmal darüber diskutieren, was es überhaupt bedeutet, das Ganze besser zu machen. Was ist dein Anspruch an Technik? Woher kommt der? Ist der wirklich biomechanisch, physiologisch fundiert oder folgen wir erfundenen Maximen im Krafttraining und so weiter und so weiter. Also ich habe eine lange Reise hinter mir, und die Reise hat auch dazu geführt, dass ich, dass viele Dinge viel einfacher und simpler geworden sind. Zum Beispiel das Coachen von Bewegung.
Okay, cool. Zum Schluss, sag mir 3 Gesundheitstipps, ganz spontan, was dir jetzt einfällt.
Trainieren.
Bewegen.
Trainieren. Nee, trainieren.
Trainieren.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Bewegen ist super, klar. Bewegen ist immer toll. Aber was noch viel besser ist, ist Training. Und Training bedeutet progressiv bewegen für mich. Das zeichnet, oder das ist der Unterschied. So, ich kann mich bewegen und eben ist es gut. Aber ich kann mich auch progressiv bewegen. Und mit progressiv meine ich auf jeder Ebene, also bezogen auf Kraft, auf Range of Motion, auf Komplexität, auf Koordination. So, und das macht Training für mich aus. Und das ist Nummer 1. So. Nummer 2 ist, sich mit guten Menschen umgeben. Das sind so Faktoren, die, glaube ich, immer ein bisschen zu kurz kommen, wenn man über Gesundheit redet. So, da fängt man dann erstmal an, über Ernährung zu reden oder Supplements oder was gibt es für Lifestyle-Hacks und Biohacks, die man machen kann. Und ich glaube, das ist alles sehr, sehr unwichtig am Ende des Tages. Wenn wir uns um die großen Bereiche kümmern, und das steckt ja auch so ein bisschen im biopsychosozialen Modell von Gesundheit drin, so, dann sollten wir uns um das Biologische kümmern. Training, Nummer 1 für mich. Das Soziale kümmern, sich mit Menschen umgeben, die man gern hat, die einen selber gern haben. Und dann sollte man vielleicht noch irgendwas für seine Psychologie machen. Und was sage ich da? Mehr Sachen machen, die einem Spaß machen. Sachen nicht tun, weil man sie tun muss oder weil man denkt, man muss sie tun, weil irgendwer sagt, man muss sie tun, sondern einfach Dinge machen, die einem selber intrinsisch Spaß machen, egal was es ist. Es ist schade, dass wir das als Gesellschaft so ein bisschen verlieren und dass wir versuchen, uns zu optimieren und Dinge sehr objektiv auch betrachten. Zum Beispiel sowas wie Gesundheit. Aber Gesundheit ist halt nichts Objektives. Gesundheit ist nichts, was für jeden gleich funktioniert, sondern das ist was sehr, sehr Subjektives, was sehr, sehr Individuelles. Und deswegen sind das meine 3 Faktoren.
Was macht dir Spaß?
Schwere Gewichte heben, zum Beispiel. Das macht mir also tatsächlich. Training macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Basketball macht mir Spaß. Also Sport macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man das macht, was ich mache. Lernen macht mir viel Spaß. Also Dinge besser verstehen. Deswegen bin ich so ein Nerd. So. Ja, also sonst würde ich mich dazu zwingen müssen, dann wäre es ja nicht nachhaltig. Aber es macht mir tatsächlich Spaß, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. So, deswegen mache ich beruflich auch das, was ich mache. Weil es 2 Dinge, die mir sehr, sehr viel Spaß machen, miteinander vereint.
Also dein Beruf macht dir Spaß.
Macht mir Spaß. Macht mir sehr viel Spaß.
Das freut mich. Vielen Dank. Und war schön, mit dir zu reden, sprechen, quatschen. Danke.
Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich